Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber auch gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit den Worten aus Römer 8 darf ich euch herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst, den wir dürfen als gesamte Gemeindefamilie durchführen. Wir sind dankbar, dass wir dürfen wissen, unser Herr ist ein Gott von den Kleinsten bis zu den Grössten, von den Jüngsten bis zu den Ältesten. Jedes Einzelne darf von ihm sich ergreifen. Jedes Einzelne wird auch für sich vor Gott stehen, für sein eigenes Leben Verantwortung ablegen. Und jedes Einzelne darf von ihm sich retten. Ja, ich werde zuerst noch beten und dann wollen wir mit einem Lied weiterfahren. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Ja, es ist wirklich wie ein grosser, fester Bergungsort bist du, Herr, ein Zufluchtsort, wo wir dürfen wissen, wir sind sicher in deiner Hand und wir haben in dir alles, was wir brauchen. Nicht nur so knapp, sondern überfließendes Leben im Überfluss. Wir haben ein Leben, das nicht aufhört, weil unser Herz nicht mehr schlägt, sondern das in alle Ewigkeit weitergeht in dir. Wir dürfen Erlöste, Gerettete sein durch deine Gnade, durch dein vergossene Blut. Wir dürfen in deiner Gerechtigkeit, Herr Jesus, vor dem himmlischen Vater stehen und auf die in diesem Sinn Brüder worden sein von dir, auch wenn wir das fast nicht uns vorstellen können. Wir wollen uns lieber an das halten, dass wir deine Knechte sind. Deine, ja, unwürdigen Knechte, die tun, was ihr Auftrag ist. Bitte hilf uns da dabei. Bist du mit einem jeden heute? Schenk du eine Sicht für dein Wort, eine Sicht für die Zukunft, aber auch eine Zukunftsperspektive. Dass wir dürfen wissen, das, was jetzt ist, ist nicht das Entscheidende, sondern das, was in Ewigkeit mal wird sein. Wir danken dir dafür, Herr, dass du unsere Herzen öffnen willst, reden zu uns, jedes willst segnen. Amen. Ich möchte eine Stelle lesen aus dem Alten Testament, kurz noch als Vorbereitung auf die Lektion, die wir werden hören vom reichen Mann. Da ist mir auf eine Art eine Parallele, vielleicht gerade in die andere Richtung, in den Sinn gekommen, über Jakob und Esau. 1. Mose 25, 1. Mose 25, lese ich die Verse 27 bis 34. Und als die Knaben groß wurden, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob: Lass mich von dem roten Gericht da hinunterschlingen, denn ich bin erschöpft. Daher gab man ihm den Namen Edom, also rot. Da sprach Jakob: Verkaufe mir heute dein Erstgeburtrecht. Und Esau sprach zu Jakob: Siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach: So schwöre mir heute. Und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Da ist ein Mann, der derart verächtlich mit etwas äußerst Wertvollem umgegangen ist. Es steht ja bildhaft als das Vorrecht, die Möglichkeit von der Errettung, von der Wiedergeburt, das Erstgeburtsrecht, wo der Esau als Sohn von Isaac, wo derartige Verheißungen von Gott bekommen hat, der erste Zutritt hatte. Und derart verächtlich geht er mit etwas derart Wertvollem um. Es ist also auf eine Art gerade umgekehrt als das vom reichen Jüngling, der um keinen Preis seinen Besitz geben wollte. Das Problem ist nur, dass der Esau nicht verstanden hat, welcher Wert in diesem Vorrecht ist, zur Erbe von der Verheißung zu sein, zur Wiedergeburt, zur Errettung und für etwas so Vergängliches. Was gibt es Vergängliches als ein Linsengericht? Für das hat er seine Ewigkeit vergeben. Es ist mir neu sehr untertut, hat mich berührt, die Tatsache. Und wir sind gespannt, dann zu hören, wie das beim reichen Jüngling war.
Ja, ich möchte noch beten, bevor wir zu der Predigt kommen. Herr Jesus, danke vielmals für das, was wir schon haben dürfen hören und singen am heutigen Morgen. Ja, und hilf uns, das immer mehr zu erkennen, wo ich wünsche nur dich, meinen Heiland, dass wir ja in dieser Sicht auch dürfen wachsen. Hilf uns auch zu erkennen, was wirklich Wert hat und was wertlos ist. Ja, es geht um das in dieser Geschichte, es geht auch um das, was der Lukas uns vorgelesen hat. Ja, hilf uns, das immer besser zu verstehen. Und so wollen wir bitten für dein Wort zum heutigen Morgen, dass wir es mitnehmen und aufnehmen und etwas davon auch umsetzen dürfen. Amen. Ja, ich werde eine Geschichte erzählen, die in allen drei Evangelien vorkommt, in Matthäus, Markus und Lukas. Ich werde es mehr erzählen, aber wenn jemand gerne eine Geschichte vor sich hat, schlägt doch das Markus-Evangelium auf, Kapitel 10, ab Vers 17, dort ist die Geschichte ja auch beschrieben, aber manchmal nehme ich auch Bezug zum Lukas oder zum Matthäus. Wir haben ja letzte Woche gehört in der Sonntagsschule und auch bei den Erwachsenen, wie der Herr Jesus Kind angenommen hat, wie er sie liebt und sie bei ihm willkommen sind. Und gleichzeitig hat der Herr Jesus für seine Jünger, die sich für besonders bedeutsam gehalten haben, eine Lektion parat gehabt. Er hat ihnen gesagt: Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Also kindlicher Glaube ist nötig, um gerettet zu werden. Und schon vorher ist es um ein ähnliches Thema gegangen. Es ist gegangen um den stolzen Pharisäer und den demütigen Zöllner, der nur wenig Worte gesagt hat: O Gott, sei mir Sünder gnädig. Und bei diesen Geschichten sehen wir, dass die in den eigenen Augen gross gewesen sind, in Gottes Augen klein sind. Und unsere heutige Geschichte behandelt das gleiche Thema. Sie endet mit dem Wort: Viele von den Ersten werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Und das ist interessant, wenn man ein bisschen über reiche Menschen nachdenkt, auch zur damaligen Zeit. Sie haben nach dem Alten Testament als besonders gesegnet gegolten von Gott. Sie haben folglich besonders gerechte und Gott wohlgefällige Menschen müssen sein. Man hat auch geglaubt, sie haben einen besseren Zugang ins Reich Gottes. Im Judentum hat man geglaubt, man könne sich das Leben erkaufen, durch Almosen geben und durch andere gute Taten. Und so lernen wir einen jungen Mann kennen am heutigen Tag. Er war noch jung, wahrscheinlich gerade knapp erwachsen. Ein eifriger, ein gut erzogener Mann. Er hat Verständnis für das Gesetz, er hat nach dem Gesetz gelebt und das seit seiner Jugend. Und er war sehr reich gewesen. Vermutlich auch gut gekleidet, gut gestylt. Er hat alles gehabt, was man sich hätte wünschen können. Alles, was ihn hätte glücklich machen können. Das Lukas-Evangelium sagt uns, dass er ein Oberster war, also ein wichtiger Mann. Ein Mann, wo alle Türen offen gestanden sind. Er war jung, schön, angesehen und reich. Aber etwas hat ihn beschäftigt. Er hat vielleicht gehört, wie der Herr Jesus über das Reich Gottes predigt hat, wo es keinen Tod gibt, dafür ewiges Leben. Ewiges Leben bedeutet weiterleben nach dem Tod, ohne wieder zu sterben. Und vor allem bedeutet es Leben in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel, wo es keine Tränen, kein Schmerz mehr geben wird. Das hat den jungen Mann interessiert. Das Leben hat er auch wollen haben. Und so ist er mit raschen Schritten zum Herr Jesus gekommen, ist respektvoll vor ihm auf die Knie gefallen und hat die Frage gestellt, die ihn so fest beschäftigt hat. Guter Meister, andere übersetzen, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Oder anders gesagt, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben verdienen kann? Er hat gedacht, er könne sich das Reich Gottes verdienen, wie er sich sein Reichtum verdient hat, mit viel Arbeiten, mit gutem Werk. Und darum hat er zuerst gefragt, was muss ich tun? Und wir können davon ausgehen, dass der Mann die Frage sehr ernst und aufrichtig gemeint hat. Er hat sich auch an die richtige Person gewendet. Offensichtlich hat er geglaubt, dass der Herr Jesus ihm die Frage beantworten kann. Und es war auch eine sehr gute Frage gewesen. Es ist gut zu fragen, wie man den Weg zum ewigen Leben findet. Aber die Frage hat auch etwas Verkehrtes gehabt. Der Mann hat gedacht, er könne sich das ewige Leben verdienen, mit religiösen, mit guten Taten. Das Denken war damals weit verbreitet. Wenn ich nur genug gut lebe, genug viel Gutes tue, dann komme ich dann schon ins ewige Leben. Im Gegensatz dazu sagt uns die Bibel, dass das ewige Leben nur im Herr Jesus zu finden ist. Wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer ihn erkennt, der hat das ewige Leben. Ja, ich habe mir überlegt, was würde ich dem Mann antworten, wenn er zu mir kommt mit dieser Frage. Und die Antwort vom Herrn Jesus, die hat mich zuerst mal ein bisschen erstaunt. Zuerst hat er eine Gegenfrage gestellt. Warum nennst du mich gut? Hat er gefragt. Und dann hat er gesagt, niemand ist gut als nur Gott allein. Warum hat euch der Herr Jesus das gesagt? Er hat damit gesagt, dass kein Mensch vor Gott gut ist. Und das lehrt das Alte Testament, wo der Mann mit Sicherheit gut gekannt hat. Wir werden lesen, wie es in den Psalmen steht. Im Psalm 53, wenn wir das aufschlagen, Psalm 53, Vers 3 und 4. Was das Alte Testament über das Gutsein vom Mensch sagt. Psalm 53, Vers 3 und 4. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut. Auch nicht einen einzigen. Der Salomo hat gesagt, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Und der Jesaja hat es ein bisschen bildhafter gesagt, unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid vor Gott. Kein Mensch, auch kein Lehrer, ist gut. Und was sagt die Bibel über Gott? Wir bleiben gerade in den Psalmen. Lesen nochmal aus dem Psalm 25, haben wir heute schon etwas gehört daraus. Dort der Vers 8, Psalm 25, der Vers 8. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er die Sünder auf den Weg. Also Gott ist gut und gerecht und weil er gut und gerecht ist, zeigt er den Sünder den Weg zum Leben. Und der Herr Jesus hat das aufgenommen. Kein Mensch ist gut, nur Gott ist gut. Und der Herr Jesus hat damit auch sagen, wenn du mich gut nennst, dann nenn mich auch Gott. Und gleichzeitig hätte der junge Mann erkennen können, auch er selber war nicht gut. Er war nicht Gott. Und nur wer das erkennt, kann das ewige Leben haben. Und dann hat der Herr Jesus seine Frage beantwortet. Und auch das ist eine Antwort, die man vielleicht nicht gerade erwartet hätte. Er hat gesagt, wenn du ins Leben eingehen willst, dann halt Gebot. Der junge Mann hat zurückgefragt, welche Gebot denn? Und dann hat der Herr Jesus sie aufgezählt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nichts Falsches über deinen Nächsten sagen, du deinen Vater und deine Mutter ehren und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Er hat 5 von den 10 Geboten aus 2. Mose 20 zitiert. Das sind Gebote, die es um den Umgang mit den Mitmenschen gegangen ist. Die 10 Gebote beinhalten ja 4 Gebote, die unseren Umgang mit Gott regeln und 6 Gebote, die unseren Umgang mit den Mitmenschen regelt. Und diese Gebote hat er eben aufgezählt. Und zuletzt hat er diese Gebote zusammengefasst mit dem Gebot von der selbstlosen Nächstenliebe aus 3. Mose 19. Und das Neue Testament lehrt uns, dass das Gebot, also der Nächste zu lieben, wie sich selber die Zusammenfassung und die Erfüllung von allen Geboten ist. Ja, ist das etwas Neues gewesen für diesen jungen Mann? Er hat das Gebot sehr gut gekannt. Er hat genau gewusst, was der Herr Jesus sagt. Aber wir können uns fragen, warum hat denn der Herr Jesus so geantwortet? Warum hat er nicht etwas anderes gesagt? Es war eine Antwort auf die Frage, die der Mann gestellt hat. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Im 3. Mose 18, Vers 5 steht, dass wer Gottes Gebot tut, durch dieses Gebot leben wird. Gottes Gebot sind gut. Und es ist auch gut für ein Kind Gottes, wenn wir uns üben, sie zu halten. Aber es gibt ein sehr grosses Aber. Wenn ein Mensch aus eigener Kraft, aus eigenen Werken und Taten zum Leben gelangen möchte, dann muss er alle Gebote halten, jedes einzelne. Das ist der Maßstab, den Gott anlegt. Wenn ein Mensch mit eigenen Werken ewiges Leben verdienen möchte. Er muss sie nicht nur ab und zu halten. Er muss auch nicht nur ein paar wenige davon halten. Und die einen gehen halt einfach nicht. Sondern er muss sie alle halten. Und er muss sie zu jeder Zeit halten. Im Jakobus 2 steht, wer das ganze Gesetz haltet, aber sich nur in einem verfehlt, nur eins nicht haltet, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Ja, das ist eine krasse Botschaft mit dieser Aussage, dass nur Gott gut ist und dass er Gebot halten müsse, hätte der Mann erkennen müssen. Es ist aussichtslos, durch eigene Werke das ewige Leben überzukommen, zu erben. Es ist unmöglich, das ganze Gesetz zu halten. Kein Mensch ist in Gottes Augen gut. Im Römerbrief steht, dass durch das Gesetz Erkenntnis von der Sünde kommt. Und das Gesetz weist uns darauf hin, dass wir jemanden brauchen, der die Strafe für die Sünde auf sich nimmt. Und der jemand ist der Herr Jesus. Er hat das da. Und das ist der Weg zum ewigen Leben, zur Gemeinschaft mit Gott. Der Weg zum Leben führt nicht über unser Gutsein, dass wir uns möglichst viel Mühe geben. Kein Mensch kann durch Gebot halten, ins ewige Leben gehen. Auch du und ich nicht. Und auch in den Psalmen, Psalm 86, Vers 5, wird das zusammengefasst. Ich lese uns das vor. Dort steht, denn du, Herr, bist gut und vergibst gern. Und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Und jetzt der junge Mann, würde er das tun? Würde er Gott anrufen, um Vergebung bitten? Nein, seine Antwort klingt ganz anders. Ganz erleichtert hat man das Gefühl, ganz zufrieden mit sich selber. Das alles habe ich gehalten, schon seit meiner Jugend. Ich habe alle Gebote gehalten. Er hat nicht zugeben können, dass er ein Sünder war und hat damit Gott zum Lügner gemacht. Weil Gott sagt, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Ja, sogar noch mehr, er hat sich selber betrogen, indem er gesagt hat, er hat keine Sünde. Das lernen wir aus dem 1. Johannesbrief. Also der junge Mann hat auf seine eigene Gerechtigkeit gebaut. Er war überzeugt von sich selber. Ich mache es schon gut. Und damit hat er sich selber zu Gott gemacht. Was hat der Herr Jesus gesagt? Es ist nur einer, der gut ist. Gott. Ja, und so ist der Mann, der junge Mann, der Ansicht gewesen, er sei berechtigt, in den Himmel einzugehen, weil er so gerecht und so gesetzestreu war. Und wir können davon ausgehen, dass er das aufrichtig gemeint hat, dass ihm das ernst war. Und er ist vermutlich äußerlich auch wirklich ein untadeliger Mann gewesen, der sich alle Mühe gegeben hat, Gebote einzuhalten. Aber nicht im Herzen, in der inneren Haltung. In dem, wo der Herr Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat, wo er das Gesetz ausgelegt hat. Da geht es um mehr, als nur ein paar Sätze einzuhalten. Aber ich habe mir überlegt, sind nicht alle Menschen in unserer Zeit ein bisschen so? Sind nicht auch wir manchmal ein bisschen so? Sie gefallen sich selber gut. Sie denken, sie sind schon gut. Nicht so schlecht wie der nebendran. Sie geben sich Mühe, niemandem etwas Böses zu tun. Dann muss mich Gott schon annehmen, denken sie. Das habe ich etwa mal gehört, auch wenn ich mit Leuten über den Glauben geredet habe. Aber langt das? Ich möchte betonen, gute Werke tun, Gebot halten, ist wichtig. Aber es ist nicht das Eintrittsbillett in den Himmel. Niemand ist gerecht durch das Halten des Gesetzes. Was wäre denn eine gute Selbstsicht gewesen von diesem jungen Mann? Was hätte er sollen sagen? Er hätte sollen sagen, das kann ich niemals halten. Ich brauche Hilfe. Oh Gott, bist mir Sünder gnädig. Aber genau das war dem jungen Mann fern gewesen. Statt betroffen zu sein, hat er sich bestätigt gefühlt, auf sein Gutsein zu vertrauen. Ist mir aufgefallen, wie viel dass er vom Ich redet. Was soll ich tun, damit ich das Leben überkomme? Und nachher, was der Herr Jesus gesagt hat, sagt er, das alles habe ich befolgt. Ich. So möchte der Mensch sein Ich stärken, seine Selbstgerechtigkeit pflegen. Der Matthäus schreibt, dass der junge Mann dann gefragt hat, aber was fehlt mir denn noch? Das alles habe ich gemacht, aber was fehlt mir noch? Was muss ich sonst noch machen? Der junge Mann hat nicht nur vermeiden, dass er das Gesetz übertritt, sondern er hat zu guten Werken kommen, dass er sich den Himmel verdienen kann, das ewige Leben, dass er es kaufen kann. Und der Herr Jesus hat den jungen Mann angeschaut, der nach einem Weg zum Leben gesucht hat. Und es steht so schön im Markus-Evangelium, er gewann ihn lieb. Mit Sicherheit hat er Mitgefühl gehabt. Es war ein aufrichtiger junger Mann gewesen, der seine ganze Jugend damit verbracht hat, danach zu streben, sich Mühe zu geben, Gottes Gebot zu erfüllen. Und dann hat der Herr Jesus ihm geantwortet. Lesen wir es miteinander im Markus 10, Vers 21, was der Herr Jesus gesagt hat. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und er sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Das hat ihm noch gefehlt, eine Sache, nur eine Sache. Aber diese Sache hat bewiesen, dass er das ganze Gesetz nicht gehalten hat. Der Matthäus schreibt, wenn du vollkommen sein möchtest, dann mach noch das. Das meint jemand, der das Ziel, nämlich das ewige Leben, erreicht hat. Und es ist jetzt ganz wichtig, dass man das richtig versteht. Es ist mit Sicherheit nicht die Bedingung, um gerettet zu werden, dass wir alles verkaufen müssen. Es ist auch nicht die Bedingung, dass wir arm sein müssen, um gerettet zu werden. Aber der Herr Jesus hat das Herz von dem jungen Mann sichtbar gemacht. Der junge Mann hat erkennen können, ich habe nicht das ganze Gesetz gehalten. Ich liebe mich selber mehr als meinen Nächsten. Darum will ich nicht mein Geld geben für den Nächsten. Er hat auch erkennen können, ich liebe auch Gott nicht so, dass ich bereit wäre, ihm alles abzugeben, ihm zu folgen, ihn an die erste Stelle zu setzen. Viel lieber möchte ich neben Gott auch noch meinem Reichtum dienen. Und damit hat der Mann auch das erste Gebot gebrochen, nämlich keine anderen Götter neben Gott zu haben. Und der Herr Jesus hat das Herz von dem Mann gekannt und er hat es aufgedeckt. Sein Herz war gefüllt mit der Liebe zum Geld und damit mit der Liebe zu sich selber. Ein Ausleger nennt die Aussage Augensalbe, die ihn von seiner Blindheit hätte heilen können, ihm das hätte aufzeigen können, wie er wirklich da steht. Und dann hat der Herr Jesus ihm auch noch gesagt, er solle sein Kreuz auf sich nehmen und ihm nachfolgen. Der Weg vom Herr Jesus ist ans Kreuz gegangen, in den Tod, bevor er in die Herrlichkeit gegangen ist. Und diesen Weg hätte der junge Mann auch wählen müssen. Es ist ein höherer Preis. Aber was für eine Verheißung hat der Herr Jesus ihm gegeben? Es ist wichtig, dass wir immer auf Verheißungen anschauen, wenn eine Bedingung genannt wird. Du wirst dafür einen Schatz im Himmel haben. Wie viel mehr ist das wert als der vergängliche Reichtum? Wir werden miteinander lesen, nochmal eine Bibelstelle aus Matthäus 6, Vers 20 und 21, was der Herr Jesus da dazu sagt. Oder ich lese Vers 19 bis 21. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also was ist besser? Wo Schätze sammeln? Die verderben, nach ein paar Jahren weg sind, wo man Angst haben, dass sie wegkommen, oder die im Himmel sind, die unvergänglich sind. Der Lohn im Himmel, das ist denen verheißen, wo Gott den ersten Platz gibt, bereit sind, alles aufzugeben. Aber der Mann hat eine Entscheidung treffen. Der Weg ins ewige Leben und Gemeinschaft mit Gott oder sein Vermögen und vor allem sein eigenes Ich. Kein Mensch kann zwei Herren dienen. Kein Mensch kann dem Reichtum und Christus gleichzeitig dienen. Steht nur drei Verse weiter in Matthäus 6. Der Mensch muss alles loslassen, was er hat, damit seine Hand frei werden, das zu nehmen, was der Herr Jesus uns anbietet. Ich habe hier ganz viel Silber mitgenommen. Ihr könnt es auch als Geld anschauen oder als Schätz. Ich kann meine Hand füllen mit dem. Ich könnte noch mehr rein tun, wenn ich jetzt den Platz hätte, bis es überläuft. Meine Hände sind voll. Solange meine Hände voll sind, kann ich das Bessere, das Wertvollere nicht annehmen. Meine Hände sind schon voll. Solange ich das festhalte, habe ich keine Hand frei für das Bessere. Ich muss das loslassen. Und dann kann ich das Bessere in die Hand nehmen. Dann kann ich das Bessere empfangen. Es kostet uns alles, vor allem unser Ego, am Herr Jesus nachzufolgen und in sein Reich einzugehen. Aber es erwartet uns eine herrliche Belohnung. Und denken wir immer wieder über die Belohnung nach. Es hilft uns zum Loslassen. Der Herr Jesus bietet auch uns alle Schätze vom Himmel an. Und was heben wir fest? Das hier. Wo einem mit den Finger zerrinnt. Welche Schätze wollen wir haben? Ja, wie hat sich der junge Mann entschieden? Er ist sehr traurig geworden. Sie sehen es auf dem Bild. Bilder kann man nachher gerne auch noch ein bisschen von näher anschauen. Er ist sehr traurig geworden und ist enttäuscht davon gelaufen. Und warum? Die Bibel sagt es uns, weil er sehr reich war. Almosen geben für die Armen. Das hat er mit Sicherheit gemacht. Aber alles aufgeben? Nein, der Preis war zu hoch. Die Schätze auf der Erde sind ihm das Liebste. Und das hat er aufgeben müssen. Klein werden, nicht mehr alles kaufen können, was man will. Ansehen verlieren in dieser Welt. Wenn wir es etwas weiter fassen, sein Ego, seine Selbstliebe aufgeben. Das war zu viel. Das hat er nicht aufgeben wollen. So viel war ums ewige Leben auch wieder nicht wert. Leider lesen wir nichts davon, dass er Buße da hat oder der Herr Jesus um Hilfe bittet hätte. Dass er vielleicht da erkannt hätte, ich schaffe das nicht, hilf mir doch. Es wäre interessant zu wissen, wie das Leben von diesem Mann weitergegangen ist. Ob er vielleicht später nochmal darüber nachgedacht hat, ob er umgekehrt ist und das ewige Leben gefunden hat, das er so gesucht hat. Aber das Wort Gottes sagt es uns nicht, wir wissen es nicht. Der Mann verschwindet von der Bildfläche. Und so hat er den Herr Jesus verlassen. Und der Herr Jesus hat seine Jünger angeschaut, die rund um ihn herumgestanden sind. Und hat jetzt zu ihnen geredet. Und er hat ihnen gesagt, ein Reicher hat es schwer, ins Reich Gottes hineinzukommen. Und dann hat er es noch etwas neuer gesagt. Wie schwer ist es für die, die ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen, ins Reich Gottes hineinzukommen? Es ist sogar leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Was hat der Herr Jesus damit sagen? Das Kamel war das grösste Tier, das es in Israel gegeben hat. Und das Nadelöhr war eine der kleinsten Öffnungen. Wenn ich eins aufheben würde, würde ihr es gar nicht sehen. Nicht einmal in der ersten Reihe. Es ist nicht nur schwer, sondern es ist unmöglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchpasst. Das versteht jedes Kind. Und so ist es nicht nur schwer, sondern sogar unmöglich, dass jemand, der sein Vertrauen in Reichtum setzt, ins Himmelreich kommt. In der Sprüche steht, wer auf seinen Reichtum vertraut, der wird fallen. Und auch da ist es wieder wichtig, dass man es richtig versteht. Nicht das Reichsein macht es unmöglich, sondern der Stellenwert, wo man dem Reichtum gibt. Reichtum führt zu Selbstzufriedenheit und zur Annahme, dass man Gott nicht braucht. Und so hat der Herr Jesus auch die Juden widersprochen. Sie haben ja geglaubt, dass der Mensch durch Almosen geben der Rettung und das ewige Leben kaufen kann. Nach ihrem Verständnis haben sich Reiche das viel mehr leisten als Arme. Also wenn jemand ins Reich Gottes eingehen kann, dann die Reichen. Aber man könnte es auch etwas allgemeiner formulieren. Es ist unmöglich, dass überhaupt jemand der Rettung verdienen kann. Das Herz hindert jeden Mensch, auch mich, auch dich, an der ganzen Hingabe, am ganzen Vertrauen, nur auf den Herr Jesus, nur auf Gott, wo nötig ist, um das ewige Leben zu erben. Gleichzeitig haben wir da doch auch eine deutliche Warnung vor dem Reichtum. Die Anhänglichkeit an die Welt und an das, was die Welt uns bietet, das kennt jeder Mensch, wenn wir ehrlich sind, auch Kinder Gottes, auch ich. Und die Bibel sagt Verschiedenes über den Reichtum. Im Gleichnis vom Sämann, der fällt das Wort Gottes unter Dornen. Und der Herr Jesus erklärt, was das bedeutet. Es heisst, dass es bei denen so ist, wo durch den Betrug vom Reichtum und Begierde das Wort Gottes verstickt wird in ihrem Herz. Und darum wird das Wort Gottes unfruchtbar. Die Bibel warnt uns auch, uns zu hüten vor der Habsucht. Unser Leben hängt nicht vom Überfluss ab, den wir haben. Der Paulus warnt, dass der Reichtum die Wurzel von allem Bösen ist und Menschen in Versuchung bringt. Der Mose hat gewarnt vor der Gefahr, Gott zu vergessen wegen dem Reichtum. Ja, Reichtum hindert immer wieder Menschen, sich ganz Gott zu unterwerfen. Und bis dahin ist es doch eine ziemlich frustrierende und niederschmetternde Botschaft, auch für die Jünger. Sie sind viel weniger reich gewesen. Aber sie haben sofort erkannt, dass auch sie angesprochen gewesen sind. Dass es auch in ihrem Leben Sachen gegeben hat, wo sie ihr Vertrauen gesetzt haben. Dass auch ihre Herzen an der Welt gehangen sind. Und so steht in der Bibel, dass sie verschrocken sind und der Herr Jesus mit grosser Sorge gefragt haben. Aber wer kann denn überhaupt gerettet werden? Wer kann überhaupt ins Reich Gottes hineingehen? Und das war auch eine sehr gute Frage gewesen. Es ist auch gut, dass sie verschrocken sind. Das zeigt, dass sie die Botschaft verstanden haben, dass sie gemerkt haben, dass auch sie gemeint gewesen sind. Weil niemand möchte von sich aus arm und bescheiden und klein und unbedeutend sein. Auch die Jünger haben das nicht wollen, haben es gerade im Abschnitt vorher bewiesen. Aber der Herr Jesus hat sie getröstet. Er hat sie wieder angeschaut und hat ihnen gesagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich, hat er gesagt. Bei ihm ist das Unmögliche möglich, sogar dass ein Kamel durch ein Nadelöhr kommt und damit auch, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Gott sei Dank, sogar für einen reichen Mann ist es möglich, sich vom Reichtum zu lösen und den Herr Jesus als Erlöser und Herr anzunehmen. Und so gibt es ganz viele Reiche. Und dazu gehören alle Schweizer, die an Herr Jesus glauben, die zum Herr Jesus kommen und ewiges Leben überkommen. Das Mehrhaben ist in jedem menschlichen Herz drin. Aber Gott kann uns zu Hilfe kommen. Er kann unsere Herzen verändern, wenn wir sie ihm bringen. Aber es führt keinen Weg am Herr Jesus vorbei. Wer meint selber, das Unmögliche zu schaffen, als Kamel durchs Nadelöhr zu gehen, der wird kläglich scheitern wie der reiche Jüngling. Wir brauchen das Erbarmen und die Hilfe vom Herr Jesus. Und dann hat sich der Petrus zu Wort gemeldet. Der Petrus ist ja immer der Erste, der etwas gesagt hat, wenn der Herr Jesus etwas erklärt hat. Und so auch da. Er hat gesagt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür überkommen? Sie haben ja genau das gemacht, was der Herr Jesus vom reichen Jüngling gefordert hat. Würde das lange für einen Platz im Himmel, im ewigen Leben? Der Herr Jesus hat ihn tröstet und hat ihm ein Versprechen gegeben. Wir wissen nicht, wie der Petrus das gemeint hat, ob er das selbstgerecht gemeint hat oder ob er das wirklich ernsthaft gemeint hat, auch verzweifelt, das wissen wir nicht. Aber der Herr Jesus hat ihn tröstet und hat ihm ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, es gibt niemanden, der aus Liebe zu mir und zum Evangelium irgendetwas verlassen hat. Ob das Familienangehörige sind, ein Haus oder ein Stück Land, also Besitz. Es gibt niemanden, der das aufgegeben hat, wo es nicht hundertfach zurückbekommen wird. Und dann hat der Herr Jesus erklärt, wie das zurückbekommen wird, aussieht. Jetzt in dieser Zeit, Häuser, Familienmitglieder, erzählt es dann auf, Mutter, Vater, Schwester, Brüder und so weiter. Und Besitz, also genau das, was wir aufgegeben haben, zurückbekommen. Ja, ich kann das nicht vollständig verstehen, aber wir erfahren zum Beispiel in der Gemeinde Gastfreundschaft, für das könnten die Häuser stehen. Wir kommen neue Familienmitglieder über, auch in der Gemeinde. Wir gehören damit sogar zur Familie vom Herr Jesus. Und durchs Teilen werden wir mit Sicherheit genug haben. Etwa so könnte das gemeint sein. Übrigens schreibt der Markus das sehr interessant, dass wir das unter Verfolgung überkommen werden. Das nur nebenbei, also in Schwierigkeiten. Und dann hat der Herr Jesus noch etwas versprochen, dass sie, die alles verlassen haben und dem Herr Jesus nachgefolgt sind, in der Zukunft ewiges Leben erben werden. Also selbst Aufgabe bringt Lohn, einerseits bereits in der Gegenwart, nicht im Sinn von Reichtum, dass wir reich werden und es uns immer gut geht. Im Gegenteil, oft kommen wir den Lohn auch in schwierigen Zeiten über. Und erst recht gibt es Lohn, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Einer der letzten Verse in der Bibel lautet so: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Es wird nichts vergeben sein. Aber was für einen Lohn wirst du, wird ich dann überkommen? Ja, die Bibel sagt ja, dass das Verzichten und das, was wir aufgeben, ganz kurz und ganz klein ist, im Vergleich zum Lohn und zu der Herrlichkeit, die in der Ewigkeit bestehen bleibt. Wir werden das Reich Gottes miterben. Wie viel mehr Wert hat das, als das hier? Das ist schon verrostet. Ja, haben wir eine Vorstellung von dem Lohn, der uns erwarten wird. Lohnt es sich nicht, unser armseliges Haben ihm abzugeben, alles am Herr Jesus hinzugeben? Ich kann euch versichern, niemand gibt bessere Zinsen als der Herr Jesus. Keine Bank, keine Anlage, keine Aktie, niemand. Und zum Schluss hat der Herr Jesus nochmal etwas sehr Interessantes gesagt. Viele von den Ersten werden Letzte sein. Und die Letzten werden Erste sein. Eben, das habe ich schon gesagt. Man hat damals gemeint, die Reichen können sich das ewige Leben erkaufen und stehen dann zuvorderst und zuoberst. Aber der Herr Jesus hat gesagt, dass im Reich Gottes ganz eine andere Reihenfolge und Rangordnung herrschen wird. Viele Menschen, die denken, dass sie wegen ihren guten Taten in den Himmel kommen, werden mal erkennen, dass sie sich getäuscht haben. Es wird ganz viele Überraschungen geben im Himmel. Viele, die mir gedacht haben, die würden mit Sicherheit zuvorderst und zuoberst stehen, werden gering sein. Und andere, unscheinbare, unbeachtete, solche, die sich selber als unwürdige Sünder sehen, die werden Erste sein. Die werden Lohn empfangen und vom Herrn hören, gut gemacht, du treue Knecht. Es ist nicht so wichtig, reich oder bedeutend zu sein auf dieser Welt. Es ist auch nicht wichtig, sich etwas einzubilden, dass man besonders fromm ist, besonders gerecht, sich etwas einzubilden auf sein Wissen oder dass man besonders viel erkannt hat. Es zählt auch nicht besser zu sein als der Bruder oder die Schwester, die vielleicht ganz einen einfachen Glauben hat. Was wirklich zählt, ist, dass wir den Herr Jesus lieben, dass wir ihm vertrauen und ihm alles übergeben, auch unser Liebsten. Und der Jakobus hat geschrieben, dass Gott die Armen erwählt hat, dass er sie im Glauben reich macht und sie zu Erben vom Reich Gottes werden. Die Armen. Ich möchte noch das Bild mit uns anschauen. Ich habe das hier mitgenommen. Und das menschliche Herz zeichnet, also Melanie hat es für mich gezeichnet, danke vielmals. Und wir sehen das menschliche Herz und in der Mitte das, wo in uns allen innen ist. Das grosse Ich. Das ist das Zentrum vom menschlichen Herz, Ich. Alles dreht sich um das Ich. Beim reichen Mann haben wir gesehen, ihm ist das wichtig gewesen. Geld. Auf das kommt es drauf an. Und jetzt könnte man da ein Tier machen, ich kann jetzt gerade schreiben. Ich will Geld. Es gibt aber auch anders. Ich bin sicher, am reichen Mann ist auch noch etwas anderes wichtig gewesen, was damit verbunden war. Ansehen, wichtig gewesen. Hängt oft zusammen. Wer Geld hat, der hat auch Ansehen. Es kann uns aber auch anders wichtig sein. Wir haben ein praktischer Spielsachen. Besitz, das, was ich gerne haben möchte. Es gibt auch für Erwachsene Spielsachen. Sachen, die sie gerne haben wollen. Hobby, Sport. Ich will. Das ist das Wichtigste. Oder etwas, was wir sicher gar nicht kennen. Das Gerät. Das will ich. Und so weiter. Wir könnten noch weitermachen. Freunde habe ich da noch genommen. Könnt auch für die Familie stehen. Das ist mein Wichtigste. Das eigene Haus. Sind wir gerade damit konfrontiert, Melanie und ich. Eine neue Wohnung. Das Haus bauen, schön haben. Die Heim, das ist mein Wichtigste. Ich will das. Sicherheit. Sich gegen alles absichern. Keine Sorgen müssen haben. Gesundheit. Hauptsache gesund, sagt die Welt. Alles andere ist nicht so wichtig. Hauptsache wir sind gesund. Oder vielleicht hat jemand auch gerne Lasse. Essen, auch so ein Thema. Man könnte noch ganz viele Sachen aufzählen. Und immer, ich will, ich will. Ich will dieses, ich will jenes, ich will es abhaben. Ich brauche, ich. Ich könnte noch vieles aufzählen. Eigene Leistungen, das Leistungsdenken, vor allem bei uns Männern. Eigene Gerechtigkeit, auch das beim reichen Jüngling, ein grosses Thema und so weiter. Beim einen ist das eine Bild gross, beim anderen ist ein anderes Bild gross. Aber die Tatsache ist, dass in der Mitte das grosse Ich ist, das Haben wollen. Und das ist das Problem. Ich regiert über diese Sachen. Ich bestimme über meinen Reichtum, über meinen Medienkonsum, über meinen Freundeskreis und so weiter. Was ich will, das zählt. Und die Sachen müssen nicht schlecht oder sündig sein. Wir müssen sie auch nicht immer weggeben. Es geht nicht um das. Es geht um die Einstellung zu diesen Sachen und darum, was uns das Wichtigste ist. Das Problem des jungen Mannes war nicht sein Reichtum, sondern sein Ich. Er hat sein ganzes Vertrauen in Reichtum gesetzt. Er hat den Reichtum zum Zentrum von seinem Leben gemacht. Und was ist mir, was ist dir das Wichtigste? Was wäre, wenn uns etwas weggenommen wird, was für uns das Wichtigste ist? Wenn das plötzlich nicht mehr rum wäre? Oder das? Was passiert dann? Was wäre, wenn Gott mit uns reden würde, wie zum reichen Jüngling, wenn er sagen würde, Yves, gib mir doch dein Ersparte ab. Oder deine neue Wohnung. Alles, was wichtiger ist, als der Herr Jesus, hindert mich, ihm ganz nachzufolgen. Und das ist eine Herausforderung für jedes menschliche Herz. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht. Das wird auf den ersten Blick sehr ähnlich sein. Da haben wir es jetzt schon voraufgeklebt. Die gleichen Sachen sind immer noch da. Die genau gleichen Sachen. Aber was ist der Unterschied von diesen beiden Herzen? In der Mitte steht nicht mehr das grosse Ich, sondern der Herr Jesus. Das bedeutet, dass wir den Herr Jesus den Herr sein lassen über all diese Sachen, die uns so wichtig erscheinen. Alle Bereiche des Lebens werden von ihm bestimmt. Alles ist auf ihn ausgerichtet. Und es hat zu jedem von diesen Bildern auch ein Fragezeichen und ein Ziel. Das bedeutet zum Beispiel, was möchtest du, Herr Jesus, wenn ich mit meinem Medienkonsum umgehe? Oder mit meinem Geld? Dass man ihn fragt, welche Freundschaften soll ich pflegen? Wie viel Zeit soll ich mit meinem Hobby verbringen? Wie soll ich mein Geld einsetzen? Und so weiter. Wir können auch fragen, haltet mich zum Beispiel meinen Besitz davon ab, am Herr Jesus nachzufolgen? Die entscheidende Frage ist, welchen Platz hat der Herr Jesus in unserem Herz? Ist er das Zentrum oder ist unser Ich und damit verbunden das, was ich will, im Zentrum? Ja, und so wollen wir uns die Frage stellen, sind wir bereit, den Herr Jesus Zentrum sein zu lassen, der bestimmt über die Sachen, die unser Leben bestimmen wollen. Nehmen wir die Frage mit, was ist das Liebste in deinem Leben? Bist du bereit, zum Herr Jesus abzugeben, auch wenn es Verzichten bedeuten könnte? Es lohnt sich in jedem Fall. Ich habe es noch nie bereut, ihm etwas abzugeben. Unser Herr möchte immer unser Bestes. Und ich kann euch etwas sagen, trotzdem, wenn es wieder darum geht, etwas abzugeben, ich tue mich jedes Mal wieder schwer damit. Obwohl ich es eigentlich genau weiss. Und so ist das menschliche Herz. Der Herr Jesus sagt, sein Leben aufzugeben, ist eine wichtige Voraussetzung, um das ewige Leben zu empfangen. Das ist das eine, das wir mitnehmen wollen. Und das zweite, das wir mitnehmen wollen, ist die Erkenntnis, dass kein Mensch mit gutem Werk das ewige Leben erarbeiten kann. Wir brauchen die Einsicht, dass wir Sünder sind und dass wir Gottes Vergebung brauchen. Nicht im Gebot halten liegt der Schlüssel zur Errettung, sondern im Erkennen, dass unser Gutsein nicht langt. Wir wollen die Lektion mit dem Lernvers abschliessen. Er steht auch im Markus-Evangelium. Vielleicht lesen wir ihn zuerst mal miteinander. Markus 8, Vers 36. Die Frage hätte man dem jungen Mann stellen können. Schlagen wir es auf und dann tun wir es gerade miteinander probieren zu lesen. Haben Sie alle gefunden? Gut, dann tun wir es miteinander lesen. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Lassen wir es gerade nochmal. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Die mutig sind, können vielleicht mal das Arbeitsblatt führen. Dort stehen nur die Anfangsbuchstaben. Dann probieren wir es mal so miteinander zu lesen. Dann können wir es schon ein bisschen verinnerlichen. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Ja, ein Mensch kann alles besitzen und doch nichts haben. Darum habe ich den Titel der Predigt gesagt, der arme, reiche Mann. Am Ende nimmt er nichts von seinem Besitz mit. Und was bleibt dann bestehen? Was wird nie vergehen? Es ist das ewige Leben, Beziehung zum Herr Jesus, die Schätze im Himmel. Wer nur die Schätze auf der Erde sammelt, wie der reiche Mann, der verliert letztlich alles, weil das Gewinnen der Welt sein Leben ausgemacht hat. Und wer das Leben aufgibt, der wird es gewinnen. Ich lese nochmal den Vers. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Amen. Ich bete noch. Ja, danke vielmals, Herr Jesus, für die Geschichte vom reichen Jüngling, wo du uns geschenkt hast, auch in deinem Wort, wo wir davon lernen können. Danke vielmals, dass wir die Erlösung nicht verdienen müssen mit unserem Gutsein, weil du hast es gesagt, kein Mensch ist gut aus sich heraus. Danke, dass wir einfach wissen dürfen und die Erlösung und die Vergebung, die du uns schenken willst. Ja, und hilf uns, dass wir nicht auf unsere Selbstgerechtigkeit vertrauen, sondern dass wir unsere Gerechtigkeit auch bei dir lernen zu suchen. Ja, und hilf uns auch zu lernen von dem reichen Mann, von seinem Herz, der offenbar worden ist, der so fest geklebt hat an dem, was auf dieser Welt ist. Hilf uns, dass wir lernen, nicht an dem zu hängen, wo wir besitzen, wo wir haben, sondern dass wir lernen, ja, alles dir abzugeben. Dich Herr sein lassen über alles, auch wenn wir die Sachen haben dürfen, dass du den ersten Platz hast und nicht der Reichtum und das, was wir besitzen oder sonst etwas anderes. Ja, danke, dürfen wir dich bitten um deine Hilfe und dass wir auch wachsen in dem hinein. Ja, wir haben es alle nötig, um noch weiter wachsen, auch gerade in diesem Thema. Und wir bitten dich auch um dein baldige Wiederkommen, dass wir parat sein dürfen, wenn es so weit ist. Amen.
Sehr eine interessante Frage. Ich hoffe, wir nehmen die alle mit und denken noch weiter über das nachher. Nämlich das, was der Yves zwischen ihnen gesagt hat. Was ist echt aus dem Mann geworden? Wir werden es einmal wissen, wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber dass wir uns das ein bisschen vorstellen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Er ist bei seinem Leben geblieben. Bei seiner Selbstbestimmung. Oder er ist ein Jünger Jesu geworden. Und etwas ist ganz sicher, wenn er bei seinem Leben geblieben ist, bei seiner Selbstbestimmung, bei diesem Klunker, dann hat er keine Befriedigung gefunden. Sondern Jahr um Jahr von seinem noch jungen Leben sind mehr und grössere und schlimmere Probleme auf ihn zugekommen. Und die innere Not ist immer grösser geworden, weil das ist das, was beim Reichen passiert. Die Sorge, die Last, die Angst nimmt von Tag zu Tag zu, wenn jemand sehr reich ist. Das hat man in vielen Studien bewiesen. Der unglückliche Faktor nimmt gewaltig zu. Und wie anders wäre es gewesen, wenn er ein Jünger Jesu wäre geworden. Weil der Herr Jesus ihm ja sagt, komm und folge mir nach. Ich weiß nicht, ob wir immer so gut verstehen, was das bedeutet für ein Vorrecht. Wenn der Herr Jesus würde sagen, mit dir will ich nichts zu tun haben. Nein, du musst gar nicht wollen mit mir kommen. Ich will nicht, dass du mit mir kommst. Wie wäre das? Was ist das für ein Geschenk, wenn er uns sagt, komm, folge mir nach. Danke vielmals für diese wichtige Lektion. Ja, stehen wir noch auf. Ich möchte noch aus dem Psalm 73 als Schlusswort lesen. Psalm 73, 23. Und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Wort wahr ist und verlässlich. Wir danken dir für all die Verheißungen, die du gegeben hast. Wir danken dir, dass du jedem Mensch das zurufst, was du dem jungen, reichen Mann hast gesagt. Komm und folge mir nach. Nimm dein Kreuz auf dich. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dir dürfen nachfolgen, dass du uns auch helfen willst, allen Gebieten in unserem Leben den richtigen Stellenwert zu geben. Alles, ja, mit dem Fragezeichen immer wieder zu versorgen und es dir vorzulegen. Herr, was willst du mit dem? Wie soll ich es mit dem handhaben? Führ und leite du, Herr. Lass du mir deinen Willen wissen und hilf mir, deinen Willen zu tun. Herr, bitte, komm und bleib du mit uns. Gib uns Gnade, dass wir an deinem Wort bleiben können. An dir dürfen bleiben mit aller festen Überzeugung. Und immer wieder, wenn wir auch fallen und versagen, zu dir zurückkommen, bekennen und dürfen uns reinigen von dir. Wir danken dir, du treuer Herr. Segne du es jedes. Wir wissen nicht, was die nächste Woche bringt, aber du weisst es, Herr. Und hilf uns, dass wir alles aus deiner Hand nehmen können. Weil ja, wir wissen, dass uns alles zum Besten mithilft. Amen.